Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln. Wir kommen jetzt zur Wortverkündigung. Und als allererstes würde ich sagen, dass du mal das Mikro einschaltest und dem Burkhard gibst. Der hat uns was mitgebracht, dass der Burkhard jetzt einmal das uns vorträgt, was er uns da vorbereitet hat. Bitte. Wenn wir mit der Predigt fertig sind und die über die Baupläne sprechen, dann... Ja, okay. Ciao.
Es ist was, was im Merkur gestanden hat am Donnerstag letzte Woche. Das wollte ich gerne mal, es geht mir, ist das persönlich, immer weil ich ja ein bisschen an der Vergangenheit hänge, wichtig, dass wir uns nicht zu sehr von den Kirchen entfernen. Und zwar sagt hier Papst Franziskus Aufruf zur Einheit. Papst Franziskus hat zur Einheit aller Christen an. Die konfessionellen Spaltungen seien das Ergebnis von Hochmut und Egoismus in der Kirchengeschichte, sagte er bei einer Generalaudienz auf dem Petersplatz. Die Motive für die schmerzhafte Aufsplitterung der Kirche seien heute oft schwer zu rekonstruieren. Sie gründen im Streit über dogmatische Prinzipien, theologische Konzepte, politische Ziele und auch in persönlichen Ehrgeiz. Das wollte ich bloß mal zum Nachdenken wieder vortragen. Haben vielleicht schon einige gelesen. Steht im Merkur von letzter Woche.
Vielen Dank, Burkhard. Dankeschön. So. War eingeschaltet? Okay. Okay. Geht auch. Gut. So. Ihr könnt euch erinnern, was wir letzten Sonntag miteinander besprochen haben, aus dem Wort Gottes, aus dem Plan Gottes für unser Leben, für diese neue Gemeinde hier. Und wir wollen jetzt darauf aufbauen. Ich habe gesagt, Herr, was ist jetzt dran? Welches Wort hast du für uns? Und ich glaube, der Herr hat ein starkes Wort für uns. Sag mal zu deinem Nachbarn einfach spitze, dass du da bist. Jeder Einzelne von uns ist so wertvoll. Und für jeden Einzelnen von uns hat Gott einen wunderbaren Plan. Wir waren gestern natürlich wieder in unseren geliebten Bergen, Adnan und ich. Und Adnan hat noch einen guten Bekannten eingeladen. Und wir haben eine ganz erstaunliche, intensive Zeit gehabt miteinander. Ein sehr wertvoller Mensch, ein sehr kritischer Mensch, ein Mensch, der in seinem Leben viel erreicht hat, der konsequent ist, der treu ist zu dem, was er glaubt und was er denkt. Und wir sind natürlich, hier sind Welten aufeinander geprallt. Er ist viel weltweit unterwegs, auch in Asien, ist von daher sehr stark geprägt vom Buddhismus und hat dieses buddhistische Gedankengut sehr, sehr verinnerlicht. Das ist in unserer Zeit übrigens sehr verbreitet, auch unsere Nachbarn, wenn man mit denen über Jesus reden möchte, die sind sehr dem Buddhismus verhaftet. Der Buddhismus ist eigentlich eine sehr angenehme Religion, eine sehr angenehme Lehre. Warum? Weil der Mensch die letzte Instanz ist. Im Christentum ist Gott die letzte Instanz und der Mensch muss sich vor Gott verantworten. Im Buddhismus nicht. Im Buddhismus ist der Hintergrund der Lehre, du findest in dir drin alles, was notwendig ist. Du musst zu deiner Mitte finden, du musst zu dem finden, was in dir drin ist. Gott gibt es nicht in dem Sinne und ist natürlich angenehm für uns Menschen, weil wir wollen ja autark sein. Wir wollen uns nicht einer letzten Instanz unterordnen. Und Christentum bedeutet, ja, wir wissen es aus der Bibel, jeder von uns muss Rechenschaft abgeben eines Tages, wenn er vor dem Richterstuhl Christi steht, wenn du Christ bist. Wenn du kein Christ bist, dann wirst du vor dem großen weißen Thron Nicht eingeladen, sondern vorgeladen. Da ist ein feiner Unterschied. Wir sind eingeladen, vor den Richterstuhl Christi zu treten und mit Jesus über unser Leben zu sprechen, über die Talente, die er uns gegeben hat. Da wollen wir nachher auch noch drüber reden. Aber vor dem großen weißen Thron, da wirst du vorgeladen und das ist dann nicht so angenehm. Da geht es um das letzte Gericht. Und wir als Christen wissen das. Und wir haben uns da gestern sehr ausgetauscht und Adnan war dann ein bisschen voraus, er war nicht ganz so schnell, ich bin bei ihm geblieben und dann habe ich ihm halt von meiner Überzeugung erzählt und von meinem Leben. Und je mehr ich vom Wort Gottes gesagt habe, umso mehr Widerstand ist gekommen von ihm. Ja. Und er sagt, müsst ihr denn, ihr Christen, seit 2000 Jahren verfehlt ihr das, die Menschen dieser Welt zu erreichen mit eurem Kreuz, das immer voraustragt, mit eurem Christus und Gott. Und so weiter. Und so haben wir dann verbalen und geistlich fundierten Schlagabtausch gehabt. In ihm ist eindeutig ein anderer Geist, aber das war jetzt nicht so aufregend, sondern es war ganz normal. Und dann habe ich gemerkt, alles diskutieren hat eigentlich wenig Sinn und habe dann den Druck rausgenommen. Und dann sagt er, ja, hast du mich jetzt aufgegeben oder was? Das hat ihm dann auch nicht gepasst. Ich habe gesagt, du musst dir vorstellen, Essenz all dieser Diskussionen war, es geht ja nicht darum, dass wir eine Philosophie verkündigen oder irgendeine Weisheit dieser Welt. Wir verkündigen eine Person. Und da ist der Unterschied zwischen allen Religionen dieser Welt, auch Buddhismus. Wir verkündigen eine Person und nicht eine Philosophie. Und der Adnan hat nachher dann das Heft aufgenommen, wo ich dann schon ziemlich mein Pulver verschossen gehabt habe, hat dann der Adnan sein Rohr geladen. Und insofern, wir konnten ihn zwar nicht in die Knie zwingen, aber wir haben gemerkt, also das war schon, und bestimmt hat der Adnan auch gebetet, ich habe gestern gebetet für ihn, dass dieses Wort Gottes, das ja Geist und Leben ist, das geistliche Same ist. Wir haben gestern 4 Stunden in ihn Wort Gottes, geistlichen Samen in sein Herz gesät. Und so es Gottes Plan ist, wird es Frucht bringen. Ja, wird es Frucht bringen. Und schauen wir mal, was da noch passiert. Ich habe lieber mit solchen Menschen zu tun, als wie mit solchen Halleluja-Christen. Ihr wisst, das Beispiel von Jesus mit dem Acker und dem Samen. Es gibt welche, die sofort Halleluja schreien und nachher warten, wurden sie nie mehr gesehen. Mir sind solche Menschen lieber, die kritisch alles hinterfragen und ein bisschen herausfordernd sind, weil ich weiß, wenn die dann nachher eine Entscheidung treffen, wenn der Heilige Geist die zu Jesus führt, dann bewegt sie was, dann geht was. Insofern bin ich da guter Zuversicht. So, jetzt möchte ich aber auf Folgendes eingehen. In Adnans Netzwerk ist die Frage aufgekommen, weil die Francesca hat sich umgedreht, sagt der Adnan, und hat so ganz unverblümt gesagt, wir haben jetzt in Grafing eine neue Gemeinde gegründet. Dann ist Adnan die Frage gestellt worden, warum macht ihr sowas? Was, eine Kirche habt ihr gegründet in Grafing? Wieso macht ihr sowas? Was soll denn der Hintergrund sein? Ihr habt doch euer Geschäft, ihr habt doch eure Aufgaben. Was soll das? Und der Adnan weiß das jetzt noch gar nicht so richtig und ihr auch nicht. Das habe ich eigentlich gestern erst nach unserer Bergtour aufs Herz gelegt gehabt. Die Frage, warum tun wir, was wir tun? Was ist unsere Motivation? Und da möchte ich uns alle herausfordern, dich und mich auch. Weil du wirst die Frage gestellt kriegen, warum macht ihr das eigentlich? Wieso gründet ihr da in Grafing eine neue Kirche, eine neue Gemeinde? Was bewegt euch, was motiviert euch? Weil Motivation, das Motiv ist ja der bewegende, antreibende Hintergrund, die Werte, die uns bewegen, etwas zu unternehmen. Warum tun wir, was wir tun? Da möchte ich zunächst einmal gleich das Wort vom Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, also was der Paulus an die Korinther geschrieben hat, im Kapitel 5, Vers 14, da sagt er, was wir auch tun, wir tun es aus der Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Man könnte auch sagen, die Liebe Christi drängt uns. Adnan hat es gestern dem Begleiter gesagt, ich möchte jetzt keinen Namen sagen, er hat gesagt, und ich vorher ihm eigentlich genau dasselbe, weil wir die Wahrheit erkannt haben, weil die Liebe Christi, weil wir die Liebe Christi, der Paulus sagt, das Größte ist, die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft. In Christus ist das Ganze, der ganze Ratschluss Gottes personifiziert. In Christus ist das ganze Geheimnis der Weisheit Gottes personifiziert. Und weil wir diese Liebe, diesen Christus und seine Liebe zu uns kennengelernt haben, wir können gar nicht anders, wenn das Herz voll ist, das läuft der Mund über. Ich habe ihn dann gefragt, du warst doch sicher auch einmal jung und du bist ja verheiratet, er ist treu verheiratet, also er lebt schon ein ordentliches Leben. Irgendwann warst du doch in deine Frau verliebt. Was war denn das Erste, bestimmt nach dem dritten Satz, wenn du mit deinen Freunden zusammengekommen bist, hast du von deiner neuen Freundin erzählt, wie sehr du sie liebst. Sag ich, uns geht's nicht anders. Wir lieben Jesus so sehr, wir können gar nicht anders, als dass wir von dieser Liebe, von diesem Herrn, der uns so sehr liebt, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist, für uns gestorben ist, eine größere Liebe gibt's nicht. Vielleicht gibt's einen Menschen, der einen Freund hat, der aus Liebe für ihn, für einen Freund stirbt, wenn überhaupt. Aber Jesus ist für uns gestorben, als wir noch Feinde Gottes waren. Das ist so unglaublich, das ist so übermenschlich, das ist so göttlich, diese Agape-Liebe, die gibt, ohne berechnend was einzukalkulieren. Aus Liebe ist Jesus Mensch geworden, aus Liebe ist er ans Kreuz gegangen und das ist für uns die größte Kraft. Und ich habe ihm gesagt, du, das ist ja nicht neu, weil er sagt, immer mit eurem Kreuz verfehlt's die richtige Marketingmethode. Seit 2000 Jahren erreicht sie die Menschen. Jetzt sage ich, doch. Wir haben die Menschen erreicht. Die Christen, darauf erinnern, habe ich gesagt, die Christen haben das gesamte römische Reich überdauert. Das darf man nicht vergessen. Die haben das politische Weltsystem der Römer aufgebrochen. Die haben, Jesus hat durch die Christen, durch seinen Leib, das religiöse System der Juden aufgebrochen. Er hat durch die Christen seinen Leib, das intellektuelle System der Griechen aufgebrochen. Jesus ist im Aufbruch gewesen. Und wir, und du und ich, wir sind im Aufbruch. Wir haben ein Geheimnis in uns, das bisher seit Jahrtausenden und Jahrtausenden den Menschen nicht offenbart war. Was der Heilige Geist uns offenbart hat, dass wir jetzt auch zum Volk Gottes gehören, als Heiden, als die unbeschnittenen Hunde aus dem Alten Testament. Dass wir zum Volk Gottes gehören, dass Gott uns liebt so sehr, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat. An der Stelle stellen sich manche die Fragen, wie ist es mit Israel? Müssen wir jetzt Israel forcieren? Müssen wir Israel helfen, dass es in den Plan Gottes kommt? Wenn man den Römerbrief nochmal genau liest, dann stellt man fest, dass Gott, nachdem sie auch das Zeugnis vom Heiligen Geist abgelehnt haben. Du musst einmal die Rede des Stephanus in der Apostelgeschichte lesen, das haut dich um. So hochkomprimiert, die Wahrheit so vermittelt. Und die Juden haben ihn gesteinigt. Nachdem sie auch das Zeugnis vom Heiligen Geist durch den Stephanus, der kein Apostel war, der war ein Mensch wie du und ich, der hat in der Gemeinde gedient, an den Tischen, damit jeder was zu essen gehabt hat. Lies mal das Zeugnis des Heiligen Geistes. Und das haben sie auch noch verworfen. Da steht im Römerbrief, jetzt hat Gott sie beiseite getan, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, weil wir leben im Zeitalter der Gnade. Und im Zeitalter der Gnade, das endet dann, wenn Jesus in den Wolken uns begegnet und uns entrückt und wir bei Jesus sind. Wir gehen dann in den Himmel mit Jesus zum Hochzeitsmahl des Lammes, lassen es richtig krachen dort. Und dann kommt Jesus mit uns und dann richtet er in Jerusalem das irdische tausendjährige Reich auf, das der Satan durch Hitler aufrichten wollte. Da hat der Satan wieder einmal Gott imitieren wollen. Das tausendjährige Reich ist ja in der Bibel beschrieben. Das ist aber Jesus aus Jerusalem und das ist das irdische Jerusalem. Und dann werden die 144.000 aktiviert, die dann Israel dem Messias zuführen. Wir haben da eigentlich keinen Plan. Der Plan für uns ist, dass wir natürlich alles vernetzen, was möglich ist, keine Frage. Und dass wir das Evangelium, die Wahrheit Gottes von seinem Sohn Jesus Christus auch den Juden verkündigen. Und es gibt ja da und dort Aufbrüche, messianische Juden, gibt's ja. Und das ist schon wichtig, das ist okay. Aber solange das Zeitalter der Gnade nicht vorbei ist, solange wir als himmlisches Volk Gottes nicht entrückt hinweggetan sind, solange ist Israel beiseite getan, es hilft alles nichts. Und da können wir Prophetien aus dem Alten Testament studieren und zitieren. Das ist so, das ist Gottes Plan. Und wenn du den Römerbrief nochmal aus dieser Sensibilität heraus neu liest, wirst du feststellen, das ist eine Glorifizierung, weil der Römerbrief sagt uns ganz klar, dass wir total gleichwertig sind neben dem irdischen Volk Gottes Israel. Wir sind das himmlische Volk Gottes. Wir sind die Ersten nach Christus, die mit ihm auferstanden sind und zu einem neuen Leben erweckt sind und mit ihm an himmlische Örter versetzt sind. Du hast Zutritt zum Thronsaal der Gnade. Du hast Zutritt zum Gott, dem Vater. In Jesu Namen. Wir sind das himmlische Volk Gottes. Und die Juden sind das irdische Volk Gottes. Und die sind beiseite getan. Lies Römerbrief nochmal. Das habe ich ja nicht erfunden. Das schreibt der Paulus ganz eindeutig an die Römer.
Paulus sagt auch, wir sind Juden. Wenn wir nicht nach dem Fleische ist ein wahrer Jude, sondern der es nach der Beschneidung des Herzens ist.
Ganz genau. Dann sind wir Juden. Im Geist. Sehr schön. So, was wir auch tun, und das ist wichtig, was ist unser Motiv? Wir müssen uns immer wieder selber prüfen, alle miteinander. Und wir müssen auf uns aufpassen, wir müssen uns Korrektur geben, weil es ist so gefährlich, dass plötzlich dann, wenn Gott uns segnet und wir Menschen erreichen und Gott hinzufügt zur Gemeinde täglich solche, die errettet werden, es ist sehr gefährlich, dass der Teufel uns verführt und sagt, hey, gut gemacht, Adnan, gut gemacht, Reinhard, gut gemacht, Frank, gut gemacht, Burkhard, ihr seid wirklich spitze. Und das ist gefährlich, weil dann der Stolz kommt, Hochmut. Und dann kommt der Fall. Weil vor dem Fall kommt immer der Hochmut. Und da müssen wir aufeinander aufpassen, dass wir uns schön auf normale Arbeitergröße zusammenstutzen immer wieder. Dass wir nicht hochmütig werden. Weil das ist wirklich, das ist, was der Herr hasst. Das geht gar nicht. So, wenn dich jemand fragt, wieso gründet ihr in Grafing eine neue Kirche, gibt es denn nicht genug, seid ihr jetzt die 51. Gemeinde in Grafing oder was? Ich sage, nein, wir sind die Erste, die Kirche Jesu Christi wieder neu formiert. Reformation in Neuformation. Wir sind die erste Gemeinde, die hier wieder den Mut hat, die Wahrheit zu sagen, ganz egal, was es ist. Die Wahrheit zu sagen, weil die Wahrheit macht uns frei, alles andere macht uns nicht frei. Was wir auch tun, wir tun es aus der Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Und diese Liebe drängt uns. Wenn diese Liebe in deinem Herzen ist, wenn du den Herrn so sehr liebst, weil du seine Liebe erfahren hast, du kannst nicht anders. Adnan hat gesagt, stell dir mal vor, wir gehen jetzt auf den Berg und da ist eine Gabelung. Und ich weiß ganz genau, der linke Weg, der führt zum Gipfel. Der rechte Weg, der führt in unwegsames Gelände und in Felsabbrüche, steiles Gelände. Wenn du den gehst, dann besteht die Gefahr, dass du abstürzt. Und ich würde dich wirklich schätzen, sagt der Adnan. Ich würde dich wirklich schätzen. Und ich treffe dich und du stehst da und ich merke genau, du weißt jetzt nicht, geht's nach links oder nach rechts. Und ich würde dir die Wahrheit nicht sagen, dass nach links der Weg zum Gipfel geht. Dann, das wäre nicht in Ordnung. Weil ich habe nur eine Pflicht, dir die Wahrheit zu sagen. Wenn du dann trotzdem rechts gehst, bin ich nicht mehr in der Verantwortung. Ich habe vor Gott und vor Menschen meine Pflicht erfüllt. Ich habe gesagt, links geht's. Ja, woher weißt du das? Wieso weißt du die Wahrheit? Ah, du hast die Wahrheit, hat er zu mir gesagt. Ich nicht, gell? Und dann sage ich, ich habe es auch nicht. Aber Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Person, die ich dir verkündige, die ist die Wahrheit. Ich habe die Wahrheit auch nicht, ich habe es auch geschenkt bekommen durch den Heiligen Geist. Und der Adnan sagt, so, und wenn ich dir das nicht sage, das ist nicht in Ordnung. Ich sag's dir, und wenn du dann sagst, ich gehe trotzdem rechts, ja, dann gehst du halt rechts. Ich kann es nicht ändern. Das ist Schweinerei gewesen, ne? Bin
ich nicht in Ordnung. Es geht um Leben und Tod, wenn ich weiß, dass der Weg eigentlich unter Umständen so weit ihn führen wird, dass er abstürzt und stirbt. Und wenn ich ihn wirklich mag und liebe, da kann doch nicht sein, dass ich sage, ich sage es ihm nicht. Also wenn einer so mit mir umgeht, dann würde ich sagen, ja, eigentlich Freund ist das bestimmt nicht. Also wir können das nicht anders. Und da war die zweite Frage, wenn ich das nochmal sage, und woher weißt du das genau? Ich weiß es nicht. Also gerade Atheisten oder Buddhisten und so weiter, jeder sagt, ich habe den Weg, aber ich kann nicht sagen, ob ich jetzt so richtig bin und ob dein Weg auch richtig ist. Wieso wisst ihr genau, dass der Weg der richtige Weg ist? Und das ist eigentlich, was der Glaube bewirkt. Der Glaube
gibt uns diese Gewissheit, was die Menschen in aller Regel nicht haben. Die Gewissheit, 100%. Ja, fragt er nochmal, wirklich 100%? Ja. Und warum ihr das Kreuz immer mit euch tragt und Jesus' Namen immer proklamiert. Sag, wie heiße ich? Adnan Krikor. Und was ist meine Identifikation? Jesus Christus, soll ich mich leugnen? Warum sind wir da? Um den Menschen von Jesus zu erzählen. Und wenn wir das nicht mehr sagen dürfen oder sollen oder wollen, dann soll man weggehen. Wenn wir daran glauben, dass es später viel schöner ist.
Was wir auch tun, wir tun es aus der Liebe zu Christus, die Christus uns geschenkt hat. Das ist ein Geschenk. Ich habe ihm dann gesagt, noch, das muss ich noch sagen, und dann machen wir in unserer Botschaft weiter. Ich habe ihm gesagt, schau mal, das ist ganz einfach. Es gibt so viele Philosophien, es gibt so viele Philosophen in unserer Welt. Ich sage dir jetzt ein Beispiel. Ein Mensch passt nicht auf und fällt in eine Grube, die ist 2,50 Meter tief, glatte Wände. Und der Mensch ist da elend da drin und kommt nicht mehr raus. Jetzt kommt ein Philosoph, Nostradamus oder wer auch immer, und sagt, hey, erhebe deinen Geist, die Mitte in dir, du musst die Mitte finden und dann erhebe deinen Geist und geht weiter. Und dann kommen noch ein paar so Philosophen und haben auch so weise Sprüche, aber der arme Hund ist immer noch da drin in der Grube. Sag ich, und dann kommt einer wie keiner, hat es noch nie in der Weltgeschichte gegeben. Er springt in die Grube runter und sagt, steig auf meine Schultern und du wirst frei und er stirbt für dich. Da gibt es keinen Philosophen, da gibt es nur einen, Jesus Christus, der für dich und mich gestorben ist. Da müssen alle Philosophen dieser Welt verstummen. Da gibt es nichts Vergleichbares. So, was wir tun, warum tun wir, was wir tun? Aus Liebe. Aus Liebe tun wir, was wir tun. Aus Liebe. Sie lässt uns keine andere Wahl. Wenn die Liebe in dir brennt, wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Du kannst gar nicht anders. Wir haben ein Projekt jetzt da, das werden wir nachher gleich noch vorstellen, da hinter der Wand. Das muss ich jedem sagen. Du, wir bauen neue Räume, neue Gottesdiensträume. Im Frühjahr wollen wir die einweihen und das wird so und so werden. Du kannst es gar nicht zurückhalten, weil es brennt in deinem Herzen. Weil einer für alle Menschen starb, sind sie alle gestorben. Das heißt, ihrem fleischlichen Wesen, ihrem verdorbenen, sündigen Wesen sind alle gestorben. Davon sind wir überzeugt. Und wenn wir das nicht sagen, wenn ich sage, Sergio, Jesus ist für dich gestorben, wenn du das glaubst, hast du ein neues geistliches Leben in dir und du hast ewiges Leben. Weil die Liebe drängt mich. Ich möchte kein Sektierer sein, aber die Liebe drängt uns. Es kann nicht anders sein, wir müssen es sagen. Für Menschen, die uns wertvoll sind, umso mehr. Wir müssen es sagen, es geht nicht anders. Sonst sind wir Heuchler. Die für sich, wenn ich sage, ja, dein Glaube, der hat hier keinen Raum, das ist Privatsache. Dann muss ich sagen, oh, oh, das ist aber nicht mein Auftrag. Ich möchte gleich mit euch herausfinden, was ist unser Auftrag? Was hat Jesus uns für einen Auftrag gegeben? Immerhin gehören wir uns nicht mehr selber. Wir dürfen nicht mehr sagen, da Jakobus sagt, was plant ihr so schön? Da und dort in die Stadt werde ich hingehen und die Geschäfte machen. Was planst du so schön? Aber Gott hat vielleicht andere Pläne. Sei nicht so hochmütig. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die leben, nicht länger für sich selbst leben. Christus hat mich erkauft für Gott. Ihr gehört euch nicht mehr selbst. Ihr seid für Gott erkauft. Und Gott hat einen Plan, der ist viel besser als mein bester Plan. Gott hat den allerbesten Plan für mich, der mir Frieden gibt, der mich glücklich macht, der mir langes Leben gibt und ewiges Leben gibt. Und der mich segnet mit Frieden in Fülle. Damit alle, die leben, nicht länger für sich leben, sondern für Christus, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das bedeutet also, die Liebe Gottes in Christus Jesus, die kommt die zum Ausdruck. Die hat uns neues, ewiges Leben gegeben. Und zwar, er sagt, dann vertröstet ihr die Menschen auf den Himmel, auf die Zukunft. Nein, Jesus hat gesagt, das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Geht hin und sprecht, das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Jetzt ist das Königreich Gottes da. Ja, aber seit 2000 Jahren schafft die Kirche das nicht. Antworten für die Fragen dieser Welt. Dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns jetzt die Fragen dieser Welt formulieren. Dann haben wir gesehen, wie schwer wir uns getan haben. Weil eines ist klar, in dem Moment, wo du versuchst, dich der Welt anzugleichen, für die Welt attraktiv zu sein, dann sagt Paulus, dann werde ich Gottes Diener nicht mehr, wenn ich rede, was Menschen gefällt. Und er möchte gern, dass wir reden, was Menschen gefällt. Hör doch auf mit deinem Kreuz, mit deiner Schlachthausreligion. Wie elend, blutig.
Also ich schätze diesen Freund sehr, weil er wirklich, wie Reinhold ihn beschrieben hat, er ist konsequent und stellt auch konkrete und herausfordernde Fragen. Er hat zum Beispiel uns auch vorgeworfen, beziehungsweise gefragt, warum wollt ihr die Menschen bekehren? Da haben wir ihm gesagt, wir bekehren nicht die Menschen. Wir verkündigen Gottes Wort, wir sagen, wo der richtige Weg ist und der soll aufpassen, bei dem anderen Weg ist gefährlich, weil wir diesen Menschen lieben. Und dann hört's auf. Bekehren, Menschen verändern, dass sie von neuem geboren werden, macht Gott. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht Gott spielen. Wir können die Menschen nicht verändern. Wir sagen nur, pass auf, ich mag dich so sehr, aber auch wenn ich dich nicht kennen würde, würde ich genauso sagen, wenn ich sehe, wie du den Weg gehst. Und wenn er mir glaubt, dann freue ich mich. Und wenn er mir nicht glaubt, dann geht er weiter, den verkehrten Weg. Und ich gehe auch meinen Weg weiter und bete ständig für ihn, dass ihm nichts passiert und irgendwann erkennt, dass er verkehrt geht, dass er umkehrt. Aber wir sollen aufpassen, dass wir nicht Gott spielen und das ist in vielerlei Hinsichten.
Danke, Adnan. Das war sehr beeindruckend gestern und hat mich sehr herausgefordert. Diese Frage, die im Netzwerk vom Adnan gestellt worden ist, warum macht sie das? Sehr herausgefordert. Und ich glaube, mit euch zusammen möchte ich das dann komprimieren und ins Netz stellen. Ja, über uns, was ist unser Motiv, warum machen wir das? Und das, glaube ich, ist wichtig. Macht sich jeder vielleicht Gedanken, ihr könnt euch ja das heute Abend runterladen und schreib du mir deine 5 wichtigsten Gründe, warum wir das machen. Was ist deine Perspektive, warum magst du das? Du bist ja mit dabei, ich bin ja nicht alleine unter Adnan. Wir miteinander sind ja der Leib Christi hier in Grafing. Du bist mit dabei und ich möchte wissen, was hast du heute mitgenommen? Was würdest du deinem Netzwerk, deinem Freund sagen, warum wir in Grafing eine Kirche gegründet haben? Und das ist für mich ganz wichtig, weil ich möchte aus diesen euren Antworten die 5 wichtigsten Gründe, warum tun wir, was wir tun, ins Internet stellen. Weil das ist die erste Frage. Bist du jetzt Pastor, Adnan, oder was? Oder Co-Pastor und der Reinhold ist der Oberpastor oder was? Warum macht ihr das? Ich möchte mit solchen Titeln gar nicht umgehen. Wir beide sind Gemeindeleiter. Gott hat uns eine Verantwortung übertragen und gesagt, hier habt ihr ein Haus des Friedens, in das die Gemeinde eingekehrt ist und von diesem Haus wird Frieden ausgehen in die Stadt. Und das ist unsere Verantwortung. Was wir im geistlichen Bereich sind, ist jetzt einmal wurscht. Wir sind Gemeindeleiter und Leiterschaft aus biblischer Hinsicht, ich hoffe, dass ich zu meiner Predigt noch komme, hat Leitern, Schützen und Versorgen. Leiten, schützen und versorgen. Das ist die biblische Leiterschaft, Vorsteherschaft. Ja. Leiten, schützen und versorgen. Das ist auch die Aufgabe des Mannes in der Ehe und in der Familie. Leiten, schützen und versorgen. Da haben wir es schon, das beste Beispiel. Wir beurteilen auch niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Selbst wenn wir Christus früher danach beurteilt haben, so tun wir das heute nicht mehr. Wir beurteilen Menschen nicht nach dem, was die jetzt bisher waren, in ihrem natürlichen Sein, in ihrem beruflichen Leben. Das zählt nicht. Der Paulus sagt, das zählt für mich nicht. Egal, was jemand früher war, das zählt nicht. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Was soll ich noch schauen? Was hat der für Ausbildung oder was hat der auch immer? Das zählt doch nicht mehr. Entscheidend ist, hat der Heilige Geist in dir Raum? Hast du die Weisheit Gottes? Weil die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Die wahre Weisheit kommt von Gott. Und Paulus sagt, das hat Gott sehr gefallen. Die Weisen dieser Welt, ja, die hat er in ihrer Weisheit verworfen und das Schwache und das Arme und das vor der Welt Torhafte hat er erwählt, damit er die Weisen in ihrer Weisheit kompromittiere, mit meinen Worten gesagt. Warum tun wir, was wir tun? Gehört jemand zu Christus, ja, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Aus dem Grunde ist es wurscht, was du bisher gemacht hast. Ob du als Schwarzer, als Weißer, als Gelber, als Roter geboren bist, welcher Nationalität du bist, es ist vollkommen wurscht. Du bist eine neue Schöpfung in Christus, du bist ein Kind Gottes. Du bist neu geschaffen, und zwar aus Glauben an den Sohn Gottes und aus Glauben an dem, was Gott getan hat. In Christus Jesus. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist eine neue Schöpfung. Sergio, du bist eine neue Schöpfung. Und jetzt ist es nicht so, weil wir so geistlich sind, weil wir so sensibel sind. Nein, all dies verdanken wir Gott, der durch Christus mit uns Frieden geschlossen hat. Und jetzt, warum tun wir, was wir tun? Wir haben einen Auftrag. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkündigen. Du hast einen Auftrag. Und jetzt weißt du was? Das macht wirklich glücklich. Es gibt nichts Glücklicheres, als wenn du einem Menschen die Wahrheit aus dem Wort Gottes verkündigst und der inneren Frieden findet. Und der zu Gott findet vielleicht sogar. Aber zunächst einmal, dass er Frieden findet. In seinem Unruhigsein, in seiner Angst, in seinen Problemen, in seiner Verzweiflung. Dass du sagst, verzweifle nicht. Gott hat einen Plan für dich. Er hat einen besseren als du und ich. Verzweifle nicht. Vertrau auf Gott. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkündigen.
Das muss ich auch mal kurz sagen. Gestern haben wir auch bei den Fragensammlungen, wonach lächst oder sucht die Menschheit Erfolg, hieß es auch richtig, ne? Das höre ich auch seit vielen Jahrzehnten, Erfolg. Und was ist Erfolg? Was sagt Jesus? Was ist Erfolg? Da sind wir hier in diesem Vers. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Das ist unser Auftrag. Hast du deinen Auftrag erfüllt, bist du erfolgreich geworden. So einfach. Egal, was um dich herum ist, ist völlig egal, es ist wurscht. Dein Auftrag ist, Jesus zu verkünden, überall zu verkünden. Hast du es gemacht, bist du erfolgreich. Hast du es nie gemacht, bist du erfolglos.
Stell dir mal vor, Alfred, stell dir mal vor, der Papa und die Mama fahren für eine Woche irgendwo hin auf Lehrgang. Und der Papa sagt, du, der Rasen müsste gemäht werden. Kommst du dazu in der Woche, den Rasen zu mähen? Und der Papa und die Mama sind weg. Und der Alfred denkt sich, ja, Rasenmähen ist jetzt nicht gerade so cool. Gell? Und denkt sich, hey, der Papa hat so eine neue Baumschere gekauft und ich könnte auch mal die Bäume so zurückschneiden. Jetzt ist doch die Zeit. Und er schneidet und er schwitzt und hat drei Anhänger voll Baumschnitt wegfahren. Und da kommt der Papa und er ist ganz stolz und er denkt, jetzt werde ich ein dickes Lob bekommen vom Papa, weil ich habe die ganzen Bäume geschnitten. Und der Papa geht rein und schaut und das Gras ist noch länger geworden. Und dann sagt er, hey, ich habe doch gesagt, das heißt den Rasen mähen. Ja, der Rasen war nicht so wichtig, sondern die Bäume schneiden war dabei. Aber jetzt haben sie ein Problem miteinander, weil er hat das nicht getan, was er an Auftrag hatte. Verstehen wir? Wir müssen uns wirklich an den Auftrag halten. Um bei Gott Anerkennung zu finden, müssen wir im Glauben handeln, dass das, was unser Auftrag ist, auch wirklich das ist, was dran ist. Und nicht Eigendynamik der Neibringer aus unseren eigenen Überlegungen heraus. Wir müssen wirklich gehorsam sein im Glauben, weil Glaube und Gehorsam bringt die Verheißung zustande. Glaube und Gehorsam. Glaube alleine nicht. Gehorsam, Gehorsam. Das möchte der Mensch nicht. Darum ist der Buddhismus so attraktiv, weil da muss ich niemandem gehorsam sein. Da muss ich nur auf mein Innerstes achten.
Auch ungehorsam, sagt die Bibel im 2. Samuel, glaube ich, ne? Wie die Sünde der Zauberei oder Rebellion. Weil, wo der Saul das Opfer selber vorgenommen hat und nicht auf den Samuel gewartet hat, wie er gesagt hat, dann sagt er, Gott hat kein Gefallen an Opfer, sondern Gehorsam.
Genau.
Und ungehorsam ist wie die Sünde der Rebellion oder Zauberei, wie es in manchen Übersetzungen steht.
Gehorsam ist wichtiger als Opfer. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. So, er fährt weiter in 2. Korinther 4, 5. Nicht wir sind der Mittelpunkt unserer Predigt, sondern Christus der Herr. Wir sind nur eure Diener aus Liebe zu Jesus. Also das ist auch wichtig. Warum macht ihr das? Weil wir einen Auftrag haben. Weil wir Diener Christi sind. Nicht, weil wir da die großen Vorsteher der Gemeinde sind, jetzt die Weisheit mit Löffel gefressen haben, sondern weil Jesus ist unsere Weisheit. Und er hat uns beauftragt, diese Liebe Gottes zu uns Menschen allen zu sagen. Und was die Menschen dann damit machen, das ist ihre Sache. Aber wir haben den Auftrag, die Wahrheit zu sagen, wie es der Adnan gerade formuliert hat. Da wird uns Jesus einmal fragen, und ich möchte gleich dahin kommen, es gibt schon noch einen ganz menschlichen Grund, warum wir das machen. Aber den habe ich ganz zum Schluss gebracht. Aber es gibt schon noch einen Grund, den verstehen wir sofort, den versteht jeder sofort. Da braucht er geistlich gar nicht so reif sein. Denn so wie Gott einmal befahl, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen, so hat sein Licht auch unsere Herzen erhellt. Wir müssen uns vorstellen, was das für eine Anmaßung ist, sich hinzustellen und sagen, ich bin das Licht dieser Welt. Wir haben ihm gestern auch gesagt, ja, das ist so. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Viele Philosophen und ganze Bücher, Meter kannst du lesen, die kennen den Weg. Aber Jesus sagt, ich bin der Weg. Viele Philosophen kennen den Weg. Und ich habe festgestellt, es gibt Menschen, Zeitgenossen, die sagen dir genau, wie du auf einen 8000er Gipfel kommst. Die waren aber selber nie droben. Und das ist gefährlich, zu sagen, du, so kann man 8000er Gipfel packen. Und war aber selber nie droben. Viele Philosophen kennen den Weg, aber Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Es gibt keinen Weg zu Gott. Und Allah hat keinen Sohn. Nicht alle Religionen führen zu Gott. Das ist eine Lüge, die aus der Tiefe der Hölle kommt. Der Teufel ist ein Lügner, der Vater der Lüge. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Hey, ihr seid ja noch fundamentalistischer als die fundamentalistischen Moslems. Jawohl, da sind wir total fundamentalistisch. Sola Scriptura. Total. Fundamentalist. Reinhold, der Fundamentalist, Adnan, aber in Liebe. Und wir hauen den anderen die Köpfe nicht runter, wenn sie nicht uns nachfolgen. Sondern wir sagen, okay, da ist der Unterschied.
Ja, das tun sie ja selber.
Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen, so hat sein Licht auch unsere Herzen erhellt. Durch uns sollen alle Menschen Gottes Herrlichkeit erkennen, die Christus Jesus ausstrahlt. Verstehen wir? Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Der höchste Anspruch, den je ein Mensch für sich erhoben hat. Und er sagt, du bist jetzt das Licht dieser Welt. Der größte Auftrag, der je einem Menschen erteilt worden ist. Du bist das Licht der Welt. Jonas, du bist das Licht der Welt. Du hast nämlich das Licht in dir, Jesus Christus. Und du bist jetzt das Licht dieser Welt. Lass dieses Licht leuchten. Weil die Menschen leben in einer finsteren Welt. Und ich möchte noch mal daran erinnern, es gibt keinen neutralen Raum. Entweder ist Luzifer dein geistlicher Herr oder Jesus. Dazwischen drin gibt es nichts. Der Humanismus ist schlicht falsch, der ist falsch. Weil die Bibel sagt uns, wir sind versetzt vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichts. Es gibt dazwischen drin nichts. Der Mensch ist nicht autark, er ist geistlich positioniert. Es gibt zwei Machtblöcke, das sind keine Wirtschafts- und keine Militärblöcke. Es gibt zwei geistliche Machtblöcke, die für immer und immer und immer dieses Universum beherrschen. Der Machtblock der Finsternis und der Machtblock des Lichtes. Und dazwischen drin gibt es nichts, machen wir uns nichts vor. Er gehört entweder zum Teufel, auch wenn er humanistisch geprägt ist, das humanistische, buddhistische Gedankengut in sich hat. Das ist alles menschliche Illusion. Die Wahrheit ist, bist du im Reich der Finsternis oder im Reich des Lichtes? Leuchtet in dir das Licht Jesu Christi oder die Finsternis? Denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unserem Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Mag es gut oder schlecht gewesen sein. Eine andere Übersetzung ist noch deutlicher. In der neuen Genfer Übersetzung, übrigens kann ich nur empfehlen, gibt es momentan nur Neues Testament Psalmen, aber kauft ihr das. die neue Genfer Übersetzung, die ist in manchen Punkten so spitze, so spitze. Und hier heißt es, denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen. Wir alle, du und ich. Ich wollte es gestern noch sagen, ich habe es ihm aber nicht gesagt. In 50 Jahren spätestens ist klar, wer den richtigen Weg hat von uns dreien. Aber dann ist es zu spät, wenn er die Vorladung kriegt vor den großen Weißen. Und wo alles offengelegt wird, schau, wir müssen erscheinen, du und ich, wir erscheinen vor dem Richterstuhl Christi, wo alles offengelegt wird und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nur gut war oder böse war. Das führt dieses Evangelium des Nehmens ad absurdum. Das bedeutet also, zu sagen, ich glaube an Gott und dadurch komme ich in den Himmel. Halleluja. Halleluja. Ja, da irrst du dich. Da irrst du dich. Ohne Kreuz keine Auferstehung. Ohne Kreuz keine Auferstehung. Hast du das Kreuz der Nachfolge auf dich genommen? Ich möchte nur ganz kurz wiederholen vom letzten Sonntag. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, nicht du musst, wer mir nachfolgen will, nämlich nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das heißt also, es gibt ein Kreuz der Nachfolge, das kostet dein Leben. Das Kreuz der Erlösung hat Jesus das Leben gekostet. Das Kreuz der Nachfolge kostet deines. Du gehörst ja nicht mehr selber, wenn Jesus der Herr ist. Er ist der Herr und er sagt, was er einen Plan hat für dein Leben. Und er ist viel, viel besser. Ich sage es dir, seit 30 Jahren erkenne ich, Gottes Plan für mein Leben ist viel besser, als mein eigener war. Viel besser. Ich möchte mein altes Leben nicht mehr haben. Was gibt es da zu grinsen? Ich darf mal mitlachen. So, ich möchte euch folgende ganz kurze Geschichte, einen kleinen Sidestep, der ist mir heute früh noch gekommen. Und der steht in Lukas 19. Und da heißt es hier in Vers 11, Jesus fügte noch ein Gleichnis hinzu. Es war ihm nicht entgangen, dass viele in seiner Umgebung damit rechneten, bei ihrem Einzug in Jerusalem würde Gott seine Herrschaft sichtbar aufrichten. Jetzt sagt Jesus ein Beispiel. Jesus ist so herrlich pragmatisch. Er hat uns immer so Beispiele gegeben, wo jeder sofort verstehen kann, wenn er nur will. Ein Fürst trat eine weite Reise an, um sich zum König krönen zu lassen. Bevor er abreiste, rief er 10 seiner Leute zu sich, den Adnan, den Gunti, den Paul, den Burkhard, Johannes, den Frank, Francesca, und gab jedem 1000 Mark. Also die ist noch vor 2002 geschrieben, die Bibel. 1000 Euro. Ich will die D-Mark. Jeden 1000 Mark, ja, er hat schon gewusst, was eine harte Währung ist, und sagte, dieses Geld, setzt dieses Geld gewinnbringend ein, ich komme bald zurück. Viele Bürger haben abgelehnt und jetzt kommt er zurück. Er befahl die Leute zu sich, denen er das Geld gegeben hat. Er hat gesagt, Adnan, komm mal daher. Francesca, komm mal daher. Gunti, komm mal daher. Was habt ihr mit dem Geld gemacht? Geld steht hier für Talente, Begabungen. Verstehst du? Auftrag. Der erste berichtete, der Adnan war das, Herr, ich habe das 10-fache deines Geldes als Gewinn erwirtschaftet. Ausgezeichnet, rief der König, das hast du gut gemacht. Du hast dich in dieser kleinen Aufgabe bewährt. Ich vertraue dir die Verwaltung von 10 Städten an. Hey, möchtest du im tausendjährigen Reich so einen kleinen Weiler verwalten oder eine Stadt? 10 Städte. Hey, ich habe mich entschieden für München. Ich weiß nicht, wofür du dich entschieden hast, aber Herr, gib mir München. Ich lasse Grafing dem Adnan, aber gib mir München bitte. Verstehen wir? Es geht nicht. Jakobus sagt, du glaubst, dass nur einer Gott ist. Die Teufel glauben es auch und zittern. Das hilft uns gar nichts. Wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Und dann wird der Herr fragen, was hast du mit dem gemacht, was ich dir anvertraut habe? Das ist ja noch gnädiglich, wenn du vor den Richterstuhl Christi, zum Richterstuhl Christi eingeladen wirst. Viel schlimmer ist es, wenn du vor den großen weißen Thron vorgeladen wirst, weil da geht es um die ewige Verdammnis. Also ich bitte, lasst euch doch versöhnen mit Gott. So bitten wir euch als Botschafter an Christi statt, lasst euch doch versöhnen mit Gott. Weil die ewige Verdammnis, das kann sich kein Mensch vorstellen, was das wirklich bedeutet. Die Hölle ist kein Märchen, die Hölle ist Realität, genau wie der Teufel. Viele glauben, Teufel und Hölle ist ein Märchen. Das kann man doch heute nicht mehr bringen. Habt ihr nicht Antworten der Menschen der heutigen Zeit auf die Fragen? Ja doch, Jesus Christus, Erlösung, Teufel, Hölle. Das ist das Entscheidende. 1. Petrus 1,23, und das soll uns Mut geben. Und es wird auch dieses Kastendenken aufhören mit diesem Klerus und den Laien, weil das frustriert uns. Aber Gott hat nie ein Kastensystem installiert. Ihr seid ja neu geboren worden und das verdankt ihr nicht euren Eltern, die euch das irdische Leben schenken. Nein, Gott selbst hat es euch durch sein lebendiges und ewiges Wort neues, unvergängliches Leben geschenkt. Du hast neues Leben in dir. Und was ist die Kraft dieses neuen Lebens? Das Wort Gottes. Und Jesus sagt, ich bin das Fleisch gewordene Wort Gottes. Am Anfang war das Wort. Und immer mehr Wissenschaftler entdecken, dass diese Energie, dieses materielle, verdichtete Energie ist. Und die Energie ist eine Idee, diese Energie. Und jetzt verstehen wir eigentlich erst, dass diese Welt durch Gottes Wort zusammengehalten wird. Dass der Stuhl ein Stuhl ist, das entscheidet sich jede Zehntelsekunde neu. Das ist verdichtete Energie. Und diese Energie ist verdichtetes Wort Gottes. Gott muss nicht eine Katastrophe kommen lassen, damit diese Welt in sich zusammenfällt. Er muss nur sein Wort zurückziehen, er fällt alles zusammen. Diese ganze Welt passt in einen Fingerhut. Das ganze Universum passt in einen Fingerhut. Das wissen Wissenschaftler heute mittlerweile. Hört auf mit aller Bosheit und allem Betrug, Heuchelei, Neid und Verleumdung darf es bei euch nicht länger geben, weil wer das hat, der pflegt sein Fleisch, der lebt nicht im Geist. Wenn wir im Geist leben, lass uns auch im Geist wandeln. Und im Geist ist Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das Fleisch, Bosheit und Betrug, Tod. Und der Geist, Wahrheit, Liebe, Leben. Und das sind Welten, Universen dazwischen. Wie ein neugeborenes Kind nach Milch schreit, so sollt ihr nach der unverfälschten Lehre unseres Glaubens verlangen. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und das Ziel, eure endgültige Rettung erreichen. Das müssen wir denen sagen, die das Evangelium des Nehmens, das Evangelium der Erlösung, wo Jesus gestorben ist, sagen. Weil wenn unser Glaube keine Frucht bringt, dann werden wir die endgültige Rettung nicht erreichen. Das steht in diesem kurzen Wortsatz da drin. Ja. Weil der Umkehrschluss ist, ja, wenn wir diese Lehre und den Glauben nicht haben, dann werden wir im Glauben nicht wachsen, das Ziel, die endgültige Errettung nicht erreichen. Er schreibt ja diesen Brief an Christen, bitteschön. Also nur an Gott zu glauben, bringt dich nicht wirklich in den Himmel. Nimm das bitte mit. Sondern was ist dein Auftrag? Bringst du Frucht? Ja. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn wir abgestorbene Reben sind oder wenn wir nicht mehr am Weinstock sind und keine Frucht mehr bringen, sagt Jesus, diese Reben werden in das Feuer geworfen. Nehmen wir das ernst? Ich weiß, das ist keine Halleluja-Botschaft. Ich weiß, dass das natürlich einigen auf die Zehen steigt. Ich weiß, dass der eine oder andere sagt, nö, mit so einem Evangelium, wo ich was bringen müsste oder mich ändern müsste. Jesus soll mich doch segnen. Ich möchte mehr Einkommen, möchte ein schöneres Haus, ein größeres Auto, eine liebere Frau, einen lieberen Mann. Jesus muss da was tun. Er hat mich doch erlöst. Naja, lies nochmal neu. Lies mal nochmal neu. Ihr aber, und jetzt kommt das Ermutigende, wo dieses Kastensystem in sich zusammenfällt. Ihr aber seid ein von Gott auserwählte Volk, seine königlichen Priester. Sag zu deinem Nachbarn, du bist ein königlicher Priester. Sergio, du bist ein königlicher Priester. königlicher Priester. Burkhard, königlicher Priester. Oliver, du auch. Eure Majestät. Ihr gehört zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten, bitte, das schreibt er nicht an die Gemeindeleiter, an die Bischöfe und Aufseher, das schreibt er an die Christen. Das schreibt er an die Christen, an dich und mich schreibt er das. Und jegliches Kastensystem fällt in sich zusammen. Du bist kein Laie, du bist ein königlicher Priester. Gott hat einen Auftrag. Und glaubst du, das wäre vor Gott mehr wert, was ich jetzt da mache, in der Gemeinde, den geistlichen Dienst in der Gemeinde auszuführen? Du hast auch einen geistlichen Dienst, dort, wo Gott dich hingestellt hat. Du hast den geistlichen Dienst, für deine Mitarbeiter Verantwortung zu übernehmen, für deine Kunden, Oliver. Das ist für Gott genauso geistlich, genauso wertvoll. Sergio, was du machst, genauso. Dani, was du machst, ist für Gott genauso geistlicher Dienst. Mike, was du machst. Gell, was ich beruflich mache, das haben uns nur dieses Kastensystem, hat uns gesagt, ja, wirklich in den vollzeitlichen Dienst zu gehen, musst du deinen Beruf aufgeben und musst Pastor werden. Ein heiliger Mann in einem heiligen Gebäude. Aber wo steht das in der Bibel? In der Bibel steht, du bist ein von Gott auserwählte Volk, du bist sein königlicher Priester. Gibt es was Höheres? König und Priester, gibt es was Höheres? Nein. Du bist die allerhöchste Berufung. Bitte, Adnan.
In der Abschiedsrede von Paulus sagt er extra an die Epheser, sagt, alle sollen arbeiten. Gut, müssen wir schauen, wie viele Ausnahmen von allen gibt, aber alle sollen arbeiten und den Schwachen helfen.
Amen. Verstehen wir? Du hast einen Auftrag von Gott. Du bist Gott unglaublich wertvoll. Und das, was Gott für dich vorbereitet hat, die vorbereiteten Werke, kann kein anderer Mensch leisten. Wenn du das nicht machst, wenn du nicht gehorsam bist, dann wird dein Auftrag unerfüllt bleiben. Und du wirst unerfüllt bleiben.
Wir sollten vielleicht auch unser Gebet machen, jeder für sich, jeden Tag, dass Gott dich da, wo du hingehst, sei es in deine Arbeit oder was immer du tust, mit seinem Geist leitet und dass du dich bewusst, also ich mache das jeden Tag und ich bin mir sicher, der Adnan und der Reinhold genauso und jeder, viele von euch wahrscheinlich auch, aber ich will es nur uns ins Gedächtnis rufen, wenn du an eine Situation rangehst mit der geistlichen Vorbereitung, dass du gesagt hast, ich diene dir, Herr, und ich bin jetzt für dich da. Ich gehe nicht hier in meine Arbeit, weil ich jetzt ein Programm schreiben muss oder ein Projekt managen muss, sondern ich bin da, dass ich dann in der Situation, wo Gott dich jeden Tag reinführt, Leuchtturm bist, dass du das Licht gibst in dem Moment, wo der Heilige Geist zu dir sagt, sag ihm das jetzt, tu das oder geh mal darüber und frag. Und diese ganz kleinen Impulse, die kriegst du nur, wenn du dich vorbereitest und wenn du früh empfängst und wenn du hörst, und sagst, Herr, ich stelle mich dir zur Verfügung. Ansonsten hörst du diese Stimme nicht. Und das ist der Evangelist, der jeder von uns gerufen ist zu sein. Das glaube ich aus tiefstem Herzen. Und dann hörst du das und dann tust du das und dann siehst du, 100 Mal tue ich es nicht in der Woche vielleicht. Aber die Male, wo ich es tue, merke ich, wow, das war jetzt gut, das war jetzt richtig, das passt. Und dann bitte ich Gott um mehr. Und wenn ich versage, habe ich keine Angst. Ich frage einfach um eine neue Chance am nächsten Tag. Aber das, ich glaube, das muss die Wurzel in uns drin sein, dass wir sagen, bitte Herr, ich bin jetzt ja nicht dazu da, um hier Geld zu verdienen erst einmal oder um meine Bedürfnisse zu befriedigen, sondern ich bin jetzt da an diesem Platz, wo ich heute hingehen muss, dass ich dir diene und deinen Namen verherrliche.
Und hier sagt er noch, Jesus, eure Zustimmung oder Ablehnung bedeuten mir nichts. Das heißt also, wir machen uns nicht davon abhängig, dass uns dieser buddhistisch geprägte Mensch zustimmt oder das ablehnt. Das bedeutet uns nichts. Wir haben die Wahrheit gesagt in Liebe und das bedeutet uns was. Der Mensch bedeutet uns was, weil wir 4 Stunden Zeit investiert haben. Natürlich. Aber ob der zustimmt oder ablehnt, das darf uns nichts bedeuten. Wir dürfen nicht niedergeschlagen sein, wenn der uns ablehnt. weitergehen. Staub von den Schuhen schütteln und beten für diesen Menschen und vor allen Dingen den Kopf nicht runterhauen. So, wir sind gleich fertig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, bleibt freundlich, auch wenn man euch beleidigt, und bittet Gott um seinen Segen für den anderen, denn ihr wisst ja, dass Gott euch auch euch dazu berufen hat, seinen Segen zu empfangen. Ja? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Segne, damit wir Segnen empfangen. Gib weiter, was du haben möchtest, musst du vorher geben. Bald wird das Ende dieser Welt kommen, das schreibt der Petrus vor 2000 Jahren. Wie ist dann bei uns? Bald wird das Ende dieser Welt kommen, deshalb seid wachsam und nüchtern. Werdet nicht müde zu beten, Frank sei Punkt. Ja. Werdet nicht müde zu beten. Vor allem aber lasst nicht nach, einander zu lieben, denn Liebe sieht über Fehler hinweg. Die Liebe ist die größte Kraft im ganzen Universum. Weißt du, was die zweitgrößte Kraft im ganzen Universum ist? Die Vergebung. Die Vergebung. Weil Liebe vergibt. Seid gastfreundlich, klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. So. Wir haben jetzt noch was vorbereitet, Mitarbeit in der Gemeinde. Das ist vielleicht jetzt noch nicht ganz so entscheidend, weil wir noch relativ kleine Gruppe sind. Aber wir zeigen nachher gleich die Pläne, die wir jetzt einmal als erstes ausgearbeitet haben. Jeder ist eingeladen, hier mitzudenken, mitzugestalten. Das heißt also, wir werden in Zukunft jeden Einzelnen brauchen. Auch jetzt können wir schon Hilfe gebrauchen beim Aufbau, oder wir wollen jeden ersten Sonntag im Monat in Zukunft Abendmahl feiern, und Abendmahl wirklich als Herrenmahl. Das heißt, einer muss den Hut aufsetzen, der sagt, ich organisiere das, jeder bringt ein bisschen was mit, und dann haben wir miteinander Abendmahl im Gedenken an den Herrn, und es ist, dadurch heiligen wir uns und wollen eben miteinander essen und den Herrn ehren dadurch und miteinander trinken. Also so symbolisches Mahl ist eigentlich nicht biblisch. Die haben richtig miteinander gegessen in der Apostelgeschichte, in der Urgemeinde. Das wollen wir auch machen, weil wir sagen ja sola scriptura, zurück zu den Anfängen, Neuformation. Und da bräuchte ich noch jemanden, wer sich da angesprochen fühlt, bitte mir Bescheid sagen, wer setzt den Hut auf, um das Abendmahl zu organisieren. Er muss jetzt nicht alle Speisen selber machen und mitbringen, aber dass es organisiert. Wer kann was mitbringen, dass wir so vielleicht so eine kleine kalte Platte machen und so weiter, und dass wir dann jeden ersten Sonntag im Monat Abendmahl feiern miteinander. Und dort wollen wir auch uns heiligen, indem wir das, was Jesus uns anvertraut hat, auch zurückgeben. Wir wollen auch jeden in Verbindung mit dem Abendmahl über das Geben reden, über unser Leben, über unser Geld, über das reden. Aber natürlich jeden Sonntag hat jeder Gelegenheit, dass er was gibt. Wenn jemand was geben möchte, der Oliver wird bestimmt noch irgendeinen Korb finden, den er auf den Tisch stellt, sodass also jeder was geben kann, wenn er geben möchte, bar. Ansonsten würden wir euch bitten, wenn jemand was gibt, das, was ihm der Herr aufs Herz legt, dass er das aufs Konto überweist. Das Konto steht hier auf dem Mitgliedsantrag drauf für die Gemeinde. Wir haben einige Mitgliedsanträge noch mitgebracht. Kann man also das, was der Herr einem aufs Herz legt, auf das Konto hier überweisen. Und dann gibt es auch natürlich am Jahresende eine Spendenbescheinigung. Der Oliver hat gerade in unserem Auftrag beim Finanzamt Rosenheim die Gemeinnützigkeit beantragt. Notariell haben wir den Eintrag des Vereins beim Registergericht beantragt, wird die nächsten Tage kommen, dass wir eingetragener Verein sind, und hoffen, dass der Oliver beim Finanzamt die Bestätigung bekommt, dass wir gemeinnützig sind, dass wir die Gemeinnützigkeit haben. So, das zu dem. Bitte, wenn du dich zur Gemeinde zugehörig fühlst, das ist jetzt kein Mitgliedsantrag für den Verein, sondern wir haben das, die Hürde ein bisschen nach unten gelegt. Das ist jetzt ein Mitgliedsantrag für die Gemeinde. Wenn du sagst, jawohl, hier gehöre ich hin, da hat mich der Herr hergeführt, sei so nett, füll das Ding aus. Wenn keins mehr da ist, du kannst auf unserer Internetseite, kannst du dann dir diesen Antrag auch ausdrucken, runterladen und ausdrucken. Jetzt würde ich die Clara bitten und den Sergio, die haben noch was zu verkündigen. Magst du der Clara das Mikrofon bitte geben?
Ja, wir wollten nur Bescheid sagen. Die meisten haben ja die Maela schon gesehen. Und wir würden uns freuen, also nächsten Sonntag werden wir sie segnen lassen hier von Reinhold und meinem Papa. Und ja, würden uns freuen, wenn alle da sind, dass wir sie auch der Gemeinde vorstellen und vor Gott vorstellen. Ja. Und das ist nächsten Sonntag und wir würden uns freuen. Und Reinhold meinte nur, dass wir einfach Bescheid sagen, dass alle wissen, dass wir hier auch eine Kindersegnung haben nächsten Sonntag.
Genau. Danke, Clara. So, jetzt würde ich gerne noch das vielleicht noch ganz kurz. In 2. Korinther 8,7 heißt es, ihr seid in so vielem überreich gesegnet. Oliver, magst du dann noch schauen nach dem Korb? Ja, ihr seid in so vielem überreich gesegnet. In eurem Glauben, in der Predigt und dem Verständnis der Botschaft Gottes, in eurem Einsatz für den Herrn und durch die Liebe, die wir in euch geweckt haben. Lasst diesen Reichtum nun auch sichtbar werden, indem ihr der Gemeinde in Grafing helft. Natürlich will ich euch nichts befehlen, aber angesichts der Opferbereitschaft der anderen würde ich gern sehen, wie echt eure Liebe ist. Denkt daran, was unser Herr Jesus Christus in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Und ganz wichtig, wenn du Gott was gibst, dann wissen wir, dass er es 30, 60 und 100-fältig segnen wird. Also du wirst nicht ärmer, wenn du im Glauben und aus Liebe gibst. Kann es nicht sein, dass du nachher ärmer bist wie vorher. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Herr das segnet. Aber es muss aus Glauben geschehen. Weil alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Gib bitte nichts, wenn du glaubst, jetzt werde ich ärmer, gib bitte nichts. Weil es würde bei Gott sowieso keinen Segen auslösen. Gib nur, wenn du überzeugt bist in deinem Herzen, dass das aus Liebe geschieht und dass du nicht ärmer bist. Gib's auch nicht deswegen, weil du reicher werden möchtest. Das ist auch das falsche Motiv. Gib's aus Liebe für den Herrn. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen aus dem Herrn. Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.